Susanna Schwager, Ida, eine Liebesgeschichte. Frau, hier seht ein Mann. Mich dürstet, sagte Johann, richtete die Borsten seines Schnäuzchens über den schönen Lippen zum Himmel und starb. Es war ein gewöhnlicher Dienstag, es regnete. Er sagte es nicht im Thurgauer Dialekt wie sonst, wenn er im Zürcher Hof, in der Metzgerhalle oder im Rosengarten in Oerlikon eine Stange bestellte. Er sagte es, passend zum Moment, in noblem Deutsch, wie es die Bibel kann. Schon seit ein paar Tagen hatte Johann ausschließlich Hochdeutsch gesprochen, obwohl er sich sonst immer schwer damit tat. Außer beim Beten geriet ihm kaum ein gerader Satz in Hochdeutsch zeitlebens. Das war auch nicht nötig. Wo Johann war, redete keiner gedrechselt. Jedoch die letzten Tage waren anders. Sein Hirn klappte Fensterladen um Fensterladen zu, öffnete aber, als genieße es nach 98 braven Jahren einen Schabernack, das verklemmte Schubfach, aus dem dieses hochnoble Schriftdeutsch kam. Amen. Todes unseres Stunde, der in und jetzt. Auch das Gegrüßt konnte Johann in den letzten Tagen wie noch nie, rückwärts nämlich, ohne zu stocken. Ansonsten lag er ruhig hingestreckt, die Augen geschlossen, den Mund leicht geöffnet und sehr leer, ohne einen einzigen Zahn und ohne Prothese, die großen Lippen trotzdem voll. Und um ihn her schwebte der Geruch, wie er immer um ihn war. Sand, Metall, Papier, wasserreiner Schweiß, Amsterdamer Tabak, Bierschaum und hart gedörrte Birnen. Dieser Geruch blieb leise, obwohl Johann sich seit Tagen nicht mehr regte, weder rauchte, nicht trank, noch aß und außer dem heiligen Deutsch auch nichts mehr sagte. Einzig das Pfeifchen streckte er ab und zu in die Luft, damit man die Flasche daran halten konnte, wenn man wollte. Wenn nicht, ließ er es laufen und mir scheint, er lächelte ein wenig dazu. Kein graues Haar stach aus dem Gekräusel hervor, wie festzustellen war. Bis zuletzt wurzelte sein greises Schnäbi in einem hellbraunen Fell, nicht im geringsten wüst. Warum plagst du mich, Ida? Er mochte es nicht, wenn man ihn umbettete, was Ida gar nie tat. Sie saß am Fenster im goldenen Sessel mit den edlen Fransen und schaute über den Ententeich des Käferbergheims auf das Industriequartier hinunter und in den ewigen Schnee in der Ferne, seit Jahren. Klein war sie geworden. Der Velourthron, in dem sie so viele Jahrzehnte verbracht hatte, war immer mehr gewachsen. Der kunstvoll geflochtene Haarknoten auch. Zu schwer für die Gestalt und mit den Jahren mehr und mehr in Auflösung wie alles. Das Murmeln aus ihrem Mund rann wie ein bald versiegender Bach. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns in der Wüste von Satan versucht worden ist. Und stets schlängelte die Kette mit den schwarzen Perlen über ihren Schoß, hoffnungsvoll, aber ewig in sich selbst gefangen, im endlosen Ringel Röseli-Kranz. Immer schon hatte das schwarze Kreuz in Idas Schoß gelegen. Und obwohl sie sich jetzt keinen Moment außerhalb des Gebets geregt hätte, schob ihr Johann dieses Plagen entgegen mit weichem B, fast zärtlich. Idas Mümmeln brach deshalb nicht ab. Wie immer stockte es nicht. Es stockte keinen einzigen winzigen Moment. Johann war unterschätzt worden, zeitlebens. Jetzt lagen seine Ohren neben den zerbrochenen Augen auf dem Kissen und erinnerten an die zur Wandlung geöffneten Hände eines Priesters, obwohl er in Kirchen stets am Rand stand, der Messe diente und Opfer sammelte. Sie lagen groß, hingebungsvoll und ein wenig müde bei ihm, als seien sie beim Abschied winken plötzlich eingeschlafen. Mutter, ich glaube, er ist jetzt gestorben, sagte meine Tante. Ja, meinst, sagte Ida, humpelte am schwarz lackierten Stock zum Bett, die andere Hand auf der ewig wehen Mitte, das Gesicht wie immer ohne schmerzreichen Ausdruck, und zupfte die Decke über Johanns Füße. Diese Füße waren lang, sogar für Johanns Gestalt. Sie waren erstaunlich platt und standen in einem stumpfen Winkel von ihm weg, wie die Ohren. Ein wenig wie Dielenbretter in einem Abbruchhaus staken sie aus der Matratze hervor, vom Übrigen weggefallen, aber längst noch zu allem bereit, furchig, fein gescheuert und unvergänglich fast. Johann war sein Leben lang Fußgänger gewesen. Er hatte nie Autofahren gelernt. Wanderungen konnten die Welt verändern. Johanns Welt jedenfalls hatte sich stets verändert, indem er zu Fuß aufgebrochen war. Er wanderte in wenigen Gegenden viel herum. Zuerst hinter sieben Bergen im Thurgau von Yvil nach Bichlsee, dem Seebach nach, wo auch die Aale wanderten. Einmal der Murg entlang von der Idaburg hinunter nach Itaslen, am Grab der heiligen Ida vorbei, eine ganze Nacht lang, die sein Leben in eine andere Richtung zwang, wie später keine Wanderung mehr. Dann von Bichlsee nach Oerlikon am Stadtrand, tapfer den Zuggleisen folgend. Zuletzt stapfte er den Tramschienen nach vom Dorf in die Stadt Zürich und nach einer Weile wieder zurück und kam dann an in Oerlikon und blieb. Johann war arm und ging zu Fuß. Lange Zeit wanderte er um sein Leben. Mit derigen, solchen Füßen komme man nicht weit. Das hatte man ihm früh prophezeit. In der Rekrutenschule war das 1912, nachdem er mit den stolzen Ohren am deutschen Kaiser Wilhelm vorbeimarschiert war beim Defilé in Dübendorf mit 18 Jahren. Vor Aufregung war er ein paar Mal aus dem Takt gestolpert und danach wurde er strafgedrillt und gezwungen, von einem 5 Meter hohen Übungsgerüst auf den Boden zu springen. Und mit einem lauten Knall hatte es Johann die Sehnen in den Füßen zerrissen. Mit solchen Flossen werde man nichts, hatten sie gegrinst und Hilfsdienst ins Büchlein gestempelt. Trotzdem war Johann gewandert, ausgewandert vom heiligen Strich in die sündige Stadt. Und schließlich war er dorthin gegangen, wo alle herkommen und hinwandern, die Füße abgewinkelt in den zu weiten Schuhen, die Ohren im Wind, mit einem Pfeifchen den Frieden grüßend, mit einem die Freude. Ich stelle mir vor, Johann hörte nicht auf zu gehen, als er starb. Er wird sich jede Welt erwandern. Und wenn man die Augen offen hält, begegnet man ihm wieder. Sein auffallender Mund scheint übrigens auch im Tod dem Lächeln zugetan, dem Plaudern mit allen und jedem. Seine Lippen blieben erwartungsvoll, wollend, bis zuletzt. Einen Mund zum Küssen hatte Johann zeitlebens. Gebete passten schlecht in diese frisch aufgeschüttelten Kissen. Ida küsste ihn nicht, auch nicht, als er starb. Meinst, sagte sie nur und tippte mit den Fingerspitzen dreimal an Johanns Bein, bekreuzigte sich dann. Sie hatte ihn salben lassen vor kurzem. Dreimal schon hatte sie ein Pfarrer Kuster zur letzten Ölung gerufen, als Johann rückwärts und hochdeutsch zu reden und sonst zu schweigen begann. Es hatte ihr Mühe bereitet, diese ungewohnten Anweisungen zu geben. Ein zerzaustes Vögelchen war sie geworden. Die Blümchenschürze, mit der sie im Thron am Fenster saß, bot Platz für eine andere Person. Und neuerdings leuchtete sie immer ein wenig, sagt meine Tante, wenn man ihr Kinderbücher vorlas. Wenn der Pfarrer vorbeikam, sowieso. Ich stelle mir vor, mancher hätte das schwindende Persönchen im zu großen Stuhl vorsichtig in die Hand nehmen und mit zwei Fingern streicheln wollen. Aber bei Ida verbat man sich das. Klein war sie immer gewesen, etwas mehr als 1,5 Meter. Aber wenn man ihr früher begegnete, war sie meistens größer als man selbst, auch wenn sie saß. Sie war größer als Johann, obwohl sie wegen der schmerzenden Hüfte, die sie sich einmal beim Kirchgang gebrochen hatte, nur noch saß und obwohl er sie um 2 Köpfe überragte. Auch war sie alles andere als schmal. Auf ihren Knochen verharrte lange Zeit weiches Fleisch, in der Konsistenz vollkommen zart und vegetarisch, zum Anfassen und auch farblich wie ein Laib ungebackenes Weißbrot, Sonntagszopf, den es um Ida aber selten gab. Jetzt war es weggetrocknet, sie war mager geworden, beinahe durchscheinend. Auch ihre dunklen Haare, deren Glanz und Fülle sie stets unter einem Netz verbarg und mit Nadeln durchbohrte, hatten die Farbe und alles Lockende aufgegeben. Vielleicht ließ Ida sie darum in einem Ausmaß gehen, wie sie es früher nie geduldet hätte. Außer diesen weißringelnden Haarlocken zeigte sie kaum eine Regung. Ich weiß nicht, ob Idas Blick wirklich ungerührt war. Die Milchigkeit des Alters verbirgt das. Es heißt, sie habe in ihrem Leben nur 2-mal geweint. Von klein auf praktizierte sie die Kunst der Abtötung, eine Lebensform, die vor allem von Frauen geübt werden müsse, wie Ida stets ihren Töchtern gegenüber wiederholte. Denn nur von den Frauen komme das Übel dieser Welt seit Anbeginn. Idas ständig wiederkehrende Maxime im Mantra, wenn sie diesen Begriff gekannt hätte, war: Wo ein Übel ist, suchet die Frau, die dahinter steckt. Das Locken der Frau und die ihr auf dem Fuß folgende Schwachheit des Mannes waren Tod und Teufel, Lüsternheit und Verderben, das Werk Satans. Abtötung musste sein am heiligen Strich. Für Ida ganz besonders musste es sein. Es war ihr einziger Weg ins Glück, weil sie einen liebte, der mit Leib und Leben nicht geliebt werden konnte. Schwager Silber Johann, 17. Juli 1894 in Yville, Thurgau, bis 3. Februar 1992 in Oerlikon, Zürich. Sticker, Krisenfester, Hilfswaldarbeiter, Hilfsdienstler, zu Fußgeher, Landabwanderer, Hilfsstanzer, Hilfsstahlgießer, Arbeitsloser, Schrebergärtner, Kirchenordner, Opfersammler, Chefmagaziner, Ausläufer, Stadtrandspazierer, Gatte, Vater, Großvater, Urgroßvater, Mann, treue Seele. Nichts als viel. So hätte es auf dem Schildchen heißen müssen, dass man an Johanns großen Zeh band, bevor man ihn im Hochzeitsgewand aus dem Zimmer des Käferbergheims schob. Aber es hieß wohl nichts dergleichen. Wahrscheinlich hatte er gar keinen Zettel am großen Zeh. Das passte eher zu Leichenschauhäusern in Fernsehkrimis oder Krematorien, wo alles schnell geht und die Seelen am Fließband verpuffen. Johann jedoch war auf dem Weg zu einer Ganzkörperbestattung, zu gemütlichen, unorientierten Verwesung im Würmerreich vom Nordheim am Stadtrand. Da war Ida ein letztes Mal kompromisslos gegen die Einsichten der aufgeklärten und gottlosen Nachkommenschaft. 3 Jahrzehnte hatte sie im Voraus bezahlt, damit Johann zerfallen und sein Wesen auf dem Stadtfriedhof zu jenem Staub werden konnte, aus dem Idas allmächtiger, streng gerechter und selten gütiger stets von Neuem die extravagantesten Teile seiner Sternenkollektion schuf. Wenn ich richtig rechne, darf Johann noch 13 Jahre im Nordheim sein. Die Wege waren nach dem Regen gefroren als Johann zu seiner Grube geschoben wurde. Auf den Gräbern lag vereister Schnee über immergrün, kaum Blumen. Steif lagerte der Leib im Sarg, umgeben von Kränzen. Vorbei an einem dürren Rosenstrauch, der über einer versteinerten Sonne hing, hinkte Ida die Allee entlang, zu spät. Die Trauergemeinde wartete schon und schlotterte. Sie hatte keine Begleitung gewünscht, sie schritt allein. Hoch aufgerichtet zog sie das böse Bein nach, am schwarzen Stock, den Fuß seltsam abgewinkelt von der schmerzenden Mitte. Am Hut, den sie zur Hochzeit Alberts meines Vaters gekauft hatte, war ein schwarzer Schleier befestigt. Ein elegantes Täschchen schlenkerte neben dem Stock um den zu weiten Seidenrock. Aus dem Haarnetz drängelten Strähnen. Und wie ein Schild umgab sie in der großen Kälte der Kampf- und Schutzgeruch von Kampfer. Hätte Johann sie auf solchem Gang begleitet, wie er das viele Male tat, hätte sie, ohne ihn anzublicken, ihren Arm in seinen getan. Und sein Watscheln, das von den Füßen kam, hätte sich vereint mit ihrem Schaukeln, das von der bösen Hüfte stammte. Und sie wären langsam, aber besser vorwärts gekommen zusammen. Auch Johann hätte sein Friedhofsgesicht mit Hut getragen, dazu den rehbraunen Regenmantel, den er immer trug und den ihm mein Onkel einmal schenkte, weil Ida keinen neuen Mantel bewilligte. Stets hatte sie wiederholt, dass sie sich nichts leisten konnten und Johann brauchte auch nichts. Der Kragen war ein wenig fädig und der Eingang zu den Taschen etwas speckig, obwohl Johanns große Hände immer trocken waren. Aber Haut verschenkt gern ein wenig Duftöl an den Stoff, der sie so lange treu berührt. Er hätte fast nichts gehört und schlecht gesehen. Aber ein wackeliges Hörgerät und seine Brille aufgehabt, die großflächig war und ihm ein wenig in die Stirn ragte, weil die Ohren etwas hoch am Kopf wuchsen, und das rehbraune Leukoplast, mit dem er Hörgerät und Brille Jahr um Jahr flickte, hätte wie immer gut zum Mantel gepasst. Auch hätte Johann sofort den richtigen Weg zu seinem Grab gefunden, und Ida wäre nicht zuerst beim Moosrosenstock mit der Sonne aus Stein umhergeirrt bei den Urnengräbern statt den Erdbestattungen. Er hätte alle Wege blind gefunden. Aber Johann lag im Sarg und wartete. Und Ida kam zu spät. Wahrscheinlich hätte Johann nicht bemerkt, dass Ida unterwegs die Strümpfe verlor. Seine starrigen Augen hätten Haut von Seide nicht mehr zu unterscheiden vermocht. Sowieso vertauschte Ida kaum mehr die Blümchenschürze mit dem Seidenkostüm, das sie sich zur Hochzeit Alberts genäht hatte und zu dem sie auch einen Hüftgürtel tragen musste, weil zum Seidenkostüm nur Seidenstrümpfe passen. Weil aber Ida wegen der Thrombosengefahr immer feste Strümpfe trug, hatte sie mühsam die feinen Seidengebilde über das Stützgewebe gerollt, obwohl sie sich kaum mehr bücken konnte, und hatte am Oberschenkel rundherum die Laschen über die Stoffknöpfchen des Gürtelchens gefingert mit dem Strumpf dazwischen, damit es hielt. Und es hatte gehalten, bis zum Rosenstock bei der Urnensektion. Nachdem sie aber so weit hatte laufen müssen, hatten sich die Strümpfe wieder gelöst und lagen nun um Idas Fesseln wie die liederlichen Socken eines Mädchens. Auch Ida bemerkte es nicht. Erst als Sophie sie fand, am Arm ein paar Schritte hinter die Steinsonne zog und vor sie hinkniete, fiel es ihr auf. »Kannst doch nicht ohne Strümpf am Grab stehen, Mutter.« Ida tat schnell, wie man es nicht gedacht hätte, einen Schritt vom Grabhügel weg, auf den sie versehentlich getreten war. Sie schaute auf Sophie hinunter und es schien, als hätte die Kälte des Februars die Milchhaut hinter der Brille ein wenig aufspringen lassen, sodass das Feuchte aus den Höhlen hervorkam und ein warmes Seelein bildete, das aber gefror, bevor es rinnen konnte. Man hatte so manches mit ihm. Und jetzt fällt er einem gleich. sagte Ida. Dann hängte sie sich bei Sophie ein und hinkte zur Sektion Erdbestattung. Dort lag im Schnee das Loch, nicht sehr groß und nicht sehr schwarz, mehr blau. Johann schwebte darüber. Die Schleifen an den Kränzen erwähnten Reihum Treue, Freundschaft und Liebe. Ein angesehener geistlicher Neffe las die wichtigsten Stationen in Johanns Leben und schloss: Wir hoffen, dass Johann im Jenseits gefunden, woran er in diesem Leben geglaubt hat. Ewiges Leben, Glück und Frieden. Ich hielt eine Rose und wünschte ihm mehr, als er zu hoffen geglaubt hatte. Pfarrer Kuster spritzte dreimal Weihwasser gegen die Dämonen auf die hölzerne Truhe mit dem Fensterchen, durch das einem Johanns Mund ein letztes Mal auffiel. Er lächelte, war schön. Dann wurde der Fensterladen zugeschoben, der Totengräber betätigte die Seilwinde, der Sarg ruckelte hinunter. Mit ordinärem Ton, Schaufel um Schaufel, plumpsten Klumpen in die Tiefe zurück. Von Erde bist du genommen, und zu Erde kehrst du wieder. Der Herr aber wird dich neu gestalten. Ich ließ die Rose fallen. Dann blieb Johann allein, beschützt von einem roten Lichtlein und bereit, vielleicht, zur Wandlung, damit etwas werde. Wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, hätte es Albert, meinen Vater, nicht gegeben. Und mich nicht, wie es schon Ida und Johann nicht gegeben hätte. Aber zum Glück ging nicht alles mit rechten Dingen zu. Die Dinge kamen vom rechten Weg ab und wurden, was sie wollten. Nach Idas Lebensplan wäre ihr kein Kind entsprungen. Zu allerletzt wäre eins ihrer Freude entsprungen, da Freude bekanntlich Sünde war im Allgemeinen und im Körper ganz besonders. Aber Kinder kommen, wie die Liebe und das Glück, selten nach Plänen von Lebensbuchhaltern. Ida überlebte die Wahrscheinlichkeit. Schon der Name bedeutete etwas Gutes. Ida war im Griechischen der Berg, sogar der eine heilige Berg, auf dem Zeus gezeugt und geboren und in einer Höhle von der Nymphe Ida genährt worden war. In der Türkei heißt es Berg der Göttin. Bei den alten Iren, die eine Zeit lang gerne in den abgelegenen Wäldern der Ostschweiz umherwanderten und Seelen fingen, war Ida die Mutter von Kildi, eine weise und als heilige verehrte Lehrerin der Jugend. Im Sanskrit der alten Inder war sie der Ursprung der Welten, der Himmelswesen und Götter. Sie instruierte Manu, ihren Mann, den Gesetzgeber, und weihte ihn in die rituellen Geheimnisse ein. Sie verkörperte die Erde und erschien oft in Gestalt einer Kuh. Bei den Germanen war Idu Berga eine Frau, in die man sich bergen konnte. Sie gab Schutz und war die Patronin der Schwangeren und der Männer im Kampf. Im Altnordischen heißt sie Idun und ist die Göttin der Unsterblichkeit und die Hüterin der goldenen Äpfel am verbotenen Baum. Ida bedeutet im Skandinavischen Frau, im Hebräischen Menstruation, im Althochdeutschen Quell oder Schoß des Wassers, oder eines kostbaren Erzes und auch Seherin. In Sizilien heißt Ita sie, im alten England gesund und glücklich, im Keltischen Durstlöscherin, im Arabischen froh. Meine Großmutter scheint nichts von den alten Bedeutungen des Namens gewusst zu haben. Sehr früh beschloss sie, ihre Reize aus dem Verkehr zu ziehen und hinter Klostermauern zu sperren, auf Erden nur im geistigen Austausch sich vom Göttlichen berühren zu lassen und dabei nach Möglichkeit heilig zu werden. Billig kam sie nicht davon, denn der Herr prüfte. Ich weiß nicht, ob es ein Sonntag war, aber ich vermute, dass es ein lauer Sonntag war im frühen Sommer. Vielleicht war es Mai, Pfingsten. Das Tälchen der Murg sah lieblich aus, hellgrün, und die ewigen Nebel lichteten sich. Man hatte zum Picknick gerüstet, eine neue Mode, und wollte die Pilgerfahrt zum Grab der heiligen Ida mit einem gemütlichen Treffen der Gemeindejugend auf der Idaburg verbinden. Die Schwager, ganz gewöhnlich, hatten ein Pferd vor den Wagen gespannt und man brach auf, gut gelaunt, Ilsi und Jodok mit Johann und noch ein paar Freunde. Der Weg führte von Yfwil, dem Seebach, entlang nach Bichlsee, dann nach Itaslen, wo man Ida holte. Johann und die 8 Jahre jüngere Ida kannten sich aus der Pfarrei, wie alle katholische Jugend sich kannte von den Tätigkeiten des Pfarreilebens, auch aus der Messe, wo Ida auf der Frauenseite mit ihrer selbstgeschneiderten Extravaganz unter den schlichten Hängekleidern ein wenig aufgefallen sein muss. Ida gefiel Johann, das ist anzunehmen, wie sie vielen gefiel. Sie war eine schöne Frau, auf die sich eine Zukunft bauen ließ. Sie wird Johann kaum eines Blickes gewürdigt haben, wie ihr Blick ohnehin selten aus des Pfarrers Bannkreis schweifte, und es wäre auch nichts an Johann gewesen, das einen schweifenden Blick in sich verhakt hätte. Ihre Unnahbarkeit hätte Johanns winkenden Ohren kaum erlaubt, ihr ein wenig zuzulächeln. Die Fröhlichkeit im Sonntagswagen dämpfte sich eine Spur, als Ida zustieg. Es mochte daran liegen, dass jede Freude für einen Moment stockte und sich prüfte, wenn Ida in der Nähe war. Auch wenn sie meistens nicht viel redete, lag in ihren saphirklaren Augen eine Aufforderung, an der sich niemand vorbeitraute. Die schwarze Haarflut, die sie hinter dem Kopf in ein Netz nadelte, hatte wegen des Löckchens, das zum steifen Kragen kringelte, etwas Verführerisches, wie das Lockere in allzu strenger Umgebung immer besonders reizt. Vielleicht stockte die Fröhlichkeit diesmal einen Moment, weil Ilsi und Jodok über ihren Plan erschraken, mit so viel Heimlichkeit in die Pläne des Allmächtigen einzugreifen. Ida setzte sich auf den freien Platz neben Johann und man schaukelte durch die Milde über Dussnang hinauf nach Fischingen. Durch den Friedhof gelangte man zum Grabmal der großen Namenspatronin. Ein Kerzchen wurde entzündet in einem kleinen roten Glas und für die Länge eines Ave Maria hielt jeder die Füße ins Loch. Die Heilige aus dem Rabensteiner Wald helfe bei Fußleiden, wofür Johann schnell eine Extrarunde betete, wie ich mir vorstelle. Sie sei auch zuständig bei Erschöpfung und bei Schmerzen im Leib und in der Seele, wo das Weh ja meistens beginnt, wenn daraus auch Schatten, Risse, Geschwüre und Schläge werden mögen. Auch Ida steckte die Füße ins Dunkel, das sich verbarg hinter einem bunt bemalten Schmiedegitter, auf dem die Waldfrau vom lebenden Leichnam ihres Gatten sich Feuer geben lässt und Licht. Johann war längst wieder nach draußen verschwunden. Er marschierte Richtung Pöstli und schlug den anderen einen Umtrunk vor, solange Ida bei der alten Ida hockte. Ilsi und Jodok befürchteten schon ein unnötiges Erstarken von Gottgefälligkeit vor dem Grab der Heiligen. Dann fiel endlich die Kirchentür ins Schloss, drückte noch einen Schwall Grabeskälte in die aufkeimende Wärme des Sonntags und Ida war bereit zur Weiterfahrt. Das Grüppchen erreichte den Fels des Grafen mit den Burgsteinresten, ließ Pferd und Wagen auf einer Wiese zurück und ging das letzte Stück zu Fuß. Der Ida-Berg wollte erklommen sein. Oben traf man andere Jugendliche, die bereits einen Knicks in der Wallfahrtskapelle und vor dem Kruzifix an der Absturzstelle der gräflichen Gattin absolviert hatten und sich nun auf Decken ausbreiteten. Man hob aus den Körben, was vorbereitet worden war, man schmauste, trank so viel Saures und Klares, wie es unter den lauernden Augen des Pfarrers nicht möglich gewesen wäre, vom freien Himmel jedoch nicht beanstandet wurde. Löffel und Instrumente wurden ausgepackt, Tabakpfeifen gestopft, Blusenknöpfe, Hosenträger, Gürtel gelockert und Haarbänder gelöst. Johann saß inmitten des Getändels und ich stelle mir vor, er war glücklich, wie er es schon lange nicht mehr gewesen war. Das Leben konnte schön sein. Und manchmal meinte es der Allmächtige sogar gut mit einem Johann nichts Besonderes. Dann legte sich der warme Tag dem Abend in die Arme, der schon eine Weile mit geröteten Hügeln auf ihn gewartet hatte und die Gesellschaft rüstete zur Heimkehr. Johann hatte Idas Stimme seit langem nicht gehört. Sie hatte nicht mitgesungen, was einen nicht verwundert, denn Picknicklieder waren wenig fromm. Bereits waren alle aufgebrochen und Ilsi zwinkerte Johann zu und ging mit Jodok voraus den Weg hinunter zu Pferd und Wagen. So mag es gewesen sein. Ein halbes Jahrhundert später murmelte mir meine Großmutter zu: Es war eine abgekartete Sache. In ihrer Stimme gab es keine Wut, auch keine Trauer. Sie lächelte ihr seltsames Lächeln, als sie das sagte, und schaute auf die gefalteten Hände. An einer langen, weißgedeckten Tafel zu ihren Ehren saß sie, an dem alle ihre 5 lebenden Kinder und die 10 Kindeskinder zusammengekommen waren. Und der Undurchschaubare schritt zu seiner großen Prüfung. Johann fand Ida in der Lourdesgrotte, einer feuchten Höhle am Felsabhang. Die Nische im Fels war alt. Eine Strahlenkranzfigur wurde dort verehrt, die ein Geistlicher einmal auf dem Jakobsweg aus Lourdes ins Hinterthurgau mitgebracht haben mochte, zur Ankurbelung der einheimischen Pilgerfreude. Man könnte sich auch denken, dass das stets geplagte Volk schon vor der Ankunft der Christenprediger zur Anrufung von Schutz und Beistand in der Erdgrotte zusammengefunden hatte. Auch meine Großmutter kniete vor der Heiligen Mutter, versunken in einen Rosenkranz. Erst als Johann im Geflacker der Opferkerzen sich neben ihr niederließ und lange wartete, würdigte sie ihn mit einem Blick. «Es wird Zeit, Ida. Es ist spät. Die anderen sind gegangen.» Ida bekreuzigte sich. «Wenn du meinst, so gehen wir halt.» Sie nahmen den steilen Weg hinunter und kamen zum Platz, wo sie Pferd mit Wagen zurückgelassen hatten. Er lag leer. Was dann geschah, ist nicht überliefert. Sicher ist, dass sie die weite Strecke durch die Dunkelheit nach Itaslen und Ifil zu Fuß nehmen mussten. Als sie erst tief in der Nacht eintrafen, empfingen sie vielsagende Blicke. Man hatte auf sie gewartet. Nicht sicher ist, ob Johann Ida bei der Hand nahm in der Stockfinsterheit, damit sie nicht stolperte. Nicht sicher ist, ob er den Arm um sie legen, sie nach einer Weile vielleicht ein wenig an sich ziehen durfte, damit sie nicht fror. Gar nicht sicher ist, ob er im Schutz des Waldes seine schönste Körperstelle auf ihre legte und von ihrer Feuchte kostete, die vielleicht ein einziges Mal strömte unter dem schwarzen Himmel, der vielleicht dieses eine Mal weit wurde für Ida, offen und von Lichtern durchzuckt. Gar nicht sicher ist das, sogar eher unwahrscheinlich. Aber man wünschte es ihr und wünschte es ihm und wünschte es etwas, das noch nicht war. Sicher ist, dass wer küsste, auch heiratete. Sicher ist, dass wer eine Nacht zusammen verbrachte und erst am frühen Morgen aus dem Wald auftauchte, als verlobt galt, ganz besonders, wenn man Ida Silber hieß. Sicher ist auch, dass Johann sich vor Freude kaum halten konnte. Er hatte die schönste, er hatte die stolzeste, die keuscheste, die klügste und tüchtigste Bichelseherin zur Braut genommen. Er, Johann Schwager, nichts Besonderes. Er konnte es nicht fassen.
Das war Susanna Schwager mit Auszügen aus Ida, eine Liebesgeschichte, aufgenommen am 3. Juni 2011 in Solothurn.